Kunst im Gespräch. In Zusammenarbeit mit der Auslandskultursektion im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
Katastrophen, politische Ereignisse, die lassen sich halt nicht planen. Aber ich glaube, wir Diplomatinnen können extrem gut damit mittlerweile umgehen.
Also es ist ein sehr schöner Beruf. Ich würde ihn wieder ergreifen. Ja.
Herzlich willkommen bei Wissensart Kunst im Gespräch. Dem Podcast der Auslandskultur heißt sie Elisabeth Juliane Nöstlinger. Es waren wieder 4 spannende Tage auf der Buch Wien im Messegelände. Mehr Verlage und Buchhändler als je zuvor zeigten ihre Neuerscheinungen. Autoren diskutierten mit Journalistinnen und Journalisten, Politikern und Politikerinnen, Besucherinnen und Besuchern. Auch das Außenministerium präsentierte sich. Und die Auslandskultur knüpfte zahlreiche Kontakte auf dem eigenen Stand. Zahlreich waren auch die Gäste, die den Einladungen in die Donau-Lounge folgten. Auf der Bühne diskutierten Autorinnen und Autoren, die mit literarischem Auftrag reisten. Mit einigen davon habe ich ein Gespräch geführt. Im 14-tägigen Abstand sind sie auf Wissensart und überall dort, wo es Podcasts gibt, zu hören. Heute geht es aber um die Lebensrealitäten zwischen Guichet und Verklärung eines Traumberufs, um den Beruf der Diplomatin. 4 Damen und ein Herr waren zum Gespräch in die Donau-Lounge eingeladen. Esa Akbaba moderierte. Beginnen wir mit der Erzählung von Botschafterin Regina Roos. Sie leitet die Sektion für Auslandskultur und sie war auch eine der Initiatorinnen des Buches Traumberuf, Diplomatin, Lebensrealitäten zwischen Klischees und Verklärung, erschienen im Luftschacht Verlag.
Ziel war, gemeinsam mit meiner Kollegin Sigrid Berker, der früheren Leiterin der Personalsektion, die übrigens jetzt Botschafterin ist in Tokio, ein Buch zu machen, das einerseits zeigt, wie spannend und vielfältig und interessant der Beruf des Diplomaten ist. Es ist zwar ein Buch, das auf Frauen fokussiert ist, aber Männer können es natürlich genauso lesen, weil nämlich man in dem Buch einen sehr guten Eindruck gewinnt. Was speziell ist, ist doch, dass die Frauen, die sich den Weg aufs diplomatische Parkett mit großer Mühe erkämpft haben, doch mit unterschiedlichen Herausforderungen konfrontiert sind, andere Themen haben und es zeigt, wie schwierig der Weg war und was wir auch erreicht haben. Vielleicht darf ich an dieser Stelle sagen, mittlerweile sind 40% der Leitungsfunktionen im Ministerium werden von Frauen besetzt.
An der Spitze des Außenministeriums steht Beate Meindl-Reisinger. Im Vorwort des bereits erwähnten Buches Traumberuf Diplomatin weist sie darauf hin, dass Fortschritt nicht von allein passiere und dass es dafür Sichtbarkeit, Entschlossenheit und Menschen brauche, die ihn gestalten wollen. Viele Leiterinnen und Leiter von Kulturforen beweisen dies täglich, weltweit. Das war nicht immer so. Lange Zeit waren Frauen von einer Karriere als Diplomatin ausgeschlossen. Akzeptiert wurden sie als begleitende Ehefrauen oder Lebensgefährtinnen. Sie hielten den Männern den Rücken frei, halfen Empfänge und Dinnerpartys zu organisieren. Dass das gar nicht so lange her ist, erzählt Elisabeth Kornfeind, Sektionsleiterin für Europa und Wirtschaft im Außenministerium.
Also ich erzähle eine Schnurre aus meiner Erfahrung. Ich war in London auf Posten, also nicht so gefährlich, vielleicht inhaltlich sehr anspruchsvoll. Und unser Botschafter, ich war damals Zugeteilte, hat bei der Königin überreicht. Und wir waren zu dem Zeitpunkt lauter Damen an der Botschaft. Irrsinnig stolz, weil beim Court of St. James da dabei zu sein. Und dann sagt der Gemahl der Königin zum Botschafter, "Oh, Ambassador, are these all your wives?" Und das ist einmal so ein erster Dämpfer. Das heißt, wir werden einmal nicht wirklich wahrgenommen. Das ist natürlich ein bisschen eine lustige Sache, aber es zeigt schon, dass man sich manchmal als Botschafterin oder als Gesandte ein bisschen mehr anstrengen muss, um auch wahrgenommen zu werden in gewissen Gesellschaften, in gewissen Ländern. Erfahrungsgemäß, wenn man das mit Werbe und mit einem gewissen Nachdruck macht, geht das sehr gut. Aber das ist sicherlich eine Herausforderung, die sehr viele von uns noch ausgesetzt sind. Und das beginnt leider Gottes auch in Europa. Also das ist nicht vorbehalten gewissen Gesellschaftsstrukturen, sondern das ist etwas, mit dem man leider immer wieder auch konfrontiert wird.
Gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was die Wahl der Botschaften oder Kulturforen anbelangt?
Meine Erfahrungen sind, dass man hier oft sagt, naja, das ist zu gefährlich, dann haben wir eine Botschafterin in Tunis, in Algier, also nicht wirklich Schmuseposten. Die großen gefährlichen Botschaften wie Berlin oder Paris, das sind immer noch Botschaften, wo auch sehr gerne die Herren hingehen. Also die Gefährlichkeit kann man da ein bisschen variieren. Ich glaube, es fehlt mittlerweile an Argumenten. Die Verfügbarkeit bleibt allerdings, weil Katastrophen, politische Ereignisse, die lassen sich halt nicht planen, aber ich glaube, wir Diplomatinnen können extrem gut damit mittlerweile umgehen. Also das ist kein Argument mehr.
Elisabeth Köhn-Dursi, ehemalige Gleichbehandlungsbeauftragte im Außenministerium, wirft mit ihrer Erfahrung in Caracas und Südafrika noch einen Blick zurück.
Ich glaube, das war in den 80er Jahren, ja, Anfang der 80er Jahre, aber es war damals schon sehr gefährlich. Und es ist natürlich eine Herausforderung für eine Frau, noch dazu, wenn man alleinstehend ist, in so ein Land zu gehen. Ich war dann auch in Kapstadt. Südafrika ist auch nicht ohne. Und ich kann mich erinnern, als ich dort angekommen bin, haben mich die männlichen Kollegen der anderen EU-Generalkonsulate, die haben mir alle wirklich Angst gemacht und gesagt, du kannst nicht alleine mit dem Auto fahren und wir hatten keinen Chauffeur. Das gab es damals nicht. Ich musste alleine fahren, weil wer führt mich zu den Veranstaltungen und mit den Taxis war das auch nicht ohne. Also da muss man schon, glaube ich, robust sein. Und aber mit der Erfahrung, also wenn man neugierig ist, offen ist, dann schafft man das alles. Und man lernt immer dazu und wird sehr resilient, muss ich sagen.
Viele Sachen haben sich natürlich sehr stark relativiert. Manche Sachen hört man immer noch. Vielleicht eine Grundvoraussetzung für den Beruf, die wahrscheinlich viele auch heute noch zum Nachdenken bringt, ist die Verfügbarkeit. Also Diplomat ist nicht etwas, das ich von 9 bis 17 Uhr machen kann. Also diese 2:30 Geschichte ist vielleicht heute nicht mehr üblich, aber es kann passieren. Und wir müssen uns eigentlich darauf einstellen, dass wir 24 Stunden, möglicherweise 7 Tage verfügbar sind. Das heißt, es geht mehr ums Management. Wir wissen, Frauen sind extrem gute Managerinnen. Mütter sind das vielleicht manchmal noch viel besser. Also ich glaube, die Grundvoraussetzungen und die Akzeptanz haben sich auch mittlerweile sehr stark geändert.
Regina, du bist ja sehr offen mit dem Thema Familie umgegangen und da hast du mal geschrieben, die ständigen Wohnortwechsel sind für das Familienleben eine Belastung. Viele von uns haben Fernbeziehungen, da der Partner bzw. Partnerin oft nicht bereit ist, den Job im Heimatland aufzugeben. Aufgrund der Mutterschaft können viele meiner Kolleginnen ihre diplomatische Karriere nicht immer so zielstrebig verfolgen wie ihre männlichen Kollegen. Ich habe versucht, einen Mittelweg zu gehen und auf meine Familie so gut ich konnte Rücksicht zu nehmen. So nahm ich beispielsweise ausschließlich Posten in Nachbarländern an und verzichtete darauf, mich für Leitungsfunktionen in Ländern zu bewerben, die weit entfernt von Österreich waren. Dennoch hatte ich oft ein schlechtes Gewissen, nicht ausreichend Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Das ist ja typisch für eine Frau, oder? Ein Mann würde nie auf die Idee kommen, sowas zu schreiben oder zu denken.
Ja, also das Zitat sagt im Prinzip das Wichtigste. Mir war es aber auch wichtig, in diesem Buch ehrlich zu sein. Und die Familie ist eine Herausforderung. Man muss aber dazu sagen, das betrifft heute Männer genauso wie Frauen. Denn als ich in den Dienst eingetreten bin, hat schon langsam begonnen, dass sich die gläserne Decke etwas gelüftet hat. Und da war schon ein Thema, die Gleichberechtigung. Und heute, also das sehe ich bei jungen Kollegen, und Kollegen, ist es wirklich so, dass sowohl die Männer als auch die Frauen mit dieser Thematik umgehen müssen. Und wir haben auch sehr viele Frauen mittlerweile, wo die Männer mitziehen. Also das, was vor 50 Jahren undenkbar war, wie wir auch gehört haben, wenn man neben einem Botschafter gestanden ist, hat jeder geglaubt, man ist die Gattin oder die Freundin oder Partnerin. Das ist heutzutage nicht mehr so und es betrifft natürlich alle. Aber der Beruf, was die Familie betrifft, ist eine Herausforderung. Da geht es um die ständigen Wohnwechsel, es geht um die Arbeitszeiten. Es ist kein 9-to-5-Job, definitiv nicht, vor allem nicht im Ausland. In der Kultur mit ganz vielen Abendveranstaltungen. Ich kann mich erinnern, in Budapest habe ich das Kulturforum geleitet. Die Künstler haben sich wahnsinnig gefreut, dass wir nachher noch fortgegangen sind, etwas trinken. Meine Tochter hat zu Hause auf mich gewartet. Also es ist wirklich eine Herausforderung, aber auch ein sehr schöner Beruf. Und wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie das erkennen. Ja.
War dann letztendlich die Förderung von Frauen ein Anliegen im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit?
Ja, das war es immer, auch vor allem jetzt in der Kulturdiplomatie. Wir haben zum Beispiel immer sehr darauf geachtet, dass Künstlerinnen gleichberechtigt gefördert werden. Meine Kollegin Tünde Huber ist auch hier, die leitet die Abteilung für Veranstaltungen im Ausland. Da schauen wir sehr ganz genau darauf, dass der Anteil von Frauen und Männern ausgewogen ist. Und dann mit meiner früheren Chefin, der Sektionsleiterin Theresa Inchain, die vielleicht einige auch gut kennen, haben wir ein ganz tolles Programm ins Leben gerufen, das Calliope Join the Dots. Das ist ein spezielles Frauenförderprogramm, wo wir Künstlerinnen, Wissenschaftlerinnen aus Österreich unterstützen, sie im Ausland vernetzen. Das heißt, die Frage der Frauenförderung hat mich während meiner ganzen Karriere bewegt und hat letztendlich auch zu diesem Buch geführt.
Frau Kornfeld, was sind eigentlich die Herausforderungen in dieser Tätigkeit?
Ich glaube, der breite Rücken. Und das gilt sowohl für die Männer als auch für die Frauen.
Wie wird man eigentlich Botschafterin?
Durch Zufall. Bei mir war das so, ich hatte einen schrägen Einstieg. Ich bin Juristin. Gott sei Dank.
Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, wenn man Jura studiert, oder?
Ja, es fördert ein bisschen das logische Denken, sagen wir mal so, und das schnelle Einlesen. Wir haben doch sehr viel auch mit Schriftdokumenten zu tun. Wir müssen Verträge, Dinge lesen und analysieren können. Also das hilft. In meinem Fall war es kurz vor dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union. Und ich war an der Uni Assistentin für öffentliches Recht und man hat jemand gesucht, der sich auskennt im innerstaatlichen und im internationalen Recht. Und das war so mein Einstiegsticket. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man kein gutes Sitzfleisch hat, ist das ein super Beruf, weil sich die Dinge ändern. Man hat jeden Tag neue Herausforderungen. Man lernt Menschen kennen. Man ist konfrontiert mit anderen Ideen, Gedanken. Das war für mich das Richtige und damit habe ich mich entschieden. Aber es war ein Zufallsprodukt. Also jeder, der sich darauf einlässt, kann ich nur encouragieren. Ob es planbar ist, weiß ich nicht.
Frau Tögelhofer, Sie waren ja selber im Außenministerium tätig. Wie haben Sie denn als Junge dort die Arbeit empfunden?
Also ich war Verwaltungspraktikantin im Außenministerium, also ich bin nie Diplomatin geworden, aber ich habe da sozusagen ein Jahr lang hineingeschnuppert in diese Welt. Und für mich war das damals auch die dritte Station tatsächlich. Ich hatte mein allererstes Praktikum an der österreichischen Botschaft in Belgrad 2008 und dann 2 Jahre später in der EU-Kommission in Brüssel und bin dann von Brüssel nach Wien. Das heißt, man hatte auch so ein bisschen den Vergleich, ne, zwischen diesen unterschiedlichen Strukturen. Und ich kann mich erinnern, an meinem ersten Arbeitstag hat mich mein Chef in sein Büro gerufen und er hat mir das korporative Du angeboten. Also er hat mir erklärt, dass wir uns alle duzen, eben wegen diesem Esprit de Corps und dass wir aber eigentlich per Sie sind. Also dass es schon diese Hierarchie gibt, aber wir duzen uns trotzdem. Und dann hat er hinzugefügt, also früher galt das hier nur für die männlichen Kollegen, aber seit einiger Zeit stießen wir da eben auch die weiblichen Kolleginnen mit ein. Also für mich war es wahnsinnig spannend, weil wir auch viel Verantwortung bekommen haben. Also man arbeitet ja doch ein Jahr lang mit, da kann man dann auch schon einiges. Manchmal beherrscht man auch Dinge wie zum Beispiel diesen elektronischen Aktenlauf und so weiter besser als die Vorgesetzten. Da entwickelt man dann auch eine gewisse Macht als Praktikant oder Praktikantin. Genau, also ich kann mich aber erinnern, also bei uns war der Arbeitsmarkt damals für Menschen, die in diesem Bereich internationale Beziehungen arbeiten wollen, wirklich sehr schlecht. Und wir haben uns eigentlich wirklich Sorgen gemacht. Also eben diejenigen, die JUS oder BWL studiert haben, haben gesagt, oh nein, ich hätte was studieren sollen, was mich wirklich interessiert. Und diejenigen, die halt Geschichte studiert haben, so wie ich zum Beispiel, Geschichte und internationale Beziehungen oder so andere geisteswissenschaftliche Fächer, haben gesagt, oh nein, ich hätte aber BWL oder JUS machen sollen, damit ich einen Job kriege.
David Schriffel, Leiter des historischen Referats im Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten.
ganz allgemein gesagt, Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten, die machen wirklich wahnsinnig viel Arbeit und wertvolle Arbeit. Und das ist ein guter Einstieg, um jetzt sozusagen den Karrierewerbeabschnitt hier auch zu eröffnen. Da kann man gut hineinschnuppern. Diese Entwicklung mit dem Du zum Beispiel ist eine, die zu dieser ganzen Diskussion passt. Und weil schon erwähnt worden ist, dass Frauen sozusagen nicht in der Lage wären, gewisse Rollen auszufüllen, da ist es um die Sicherheit gegangen. Es gab auch, das steht nicht im Buch, durchaus Stimmen, die gemeint haben, Frauen wären die besseren Diplomaten, in so einer Art in die andere Richtung gehen. Aber das könnte man natürlich als Beamter nicht umsetzen. Das ist faktisch dann nicht möglich. Also sie hätten eigentlich das Talent, aber aus anderen Gründen können es nicht. Also ich glaube, das ist eine Entwicklung, die andauert und die weitergeht. Und noch zurückzukommen, ein kleiner Satz. Die Unsicherheit, was möglich ist und was nicht, war ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch interessant, weil 1946 ist eine Frau abgelehnt worden im Höheren Auswärtigen Dienst mit einem Schreiben. Das kommt auch im Buch vor. Nach den derzeitigen Vorschriften können Frauen nicht aufgenommen werden. Und im Entwurf ist das durchgestrichen worden und ersetzt worden durch werden nicht aufgenommen. Das heißt, man war sich eh selbst nicht sicher, wie sozusagen die Lage ist. Das heißt, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung, die gesetzliche Regelungen braucht, aber vor allem Bewusstsein auch braucht.
Es hat lange gedauert, bis Frauen als Diplomatinnen anerkannt wurden. Der Historiker David Schriffel erzählt über die Gründung der Orientalischen Akademie unter Kaiserin Maria Theresia 1754. Aus ihr ist später die Konsularakademie hervorgegangen.
Ja, das ist jetzt ein Deep Dive weit zurück sozusagen. Ich möchte nicht zu lang werden. 1754, die Gründung der Diplomatischen Akademie, war ein wichtiger Schritt zur Professionalisierung des Dienstes Richtung orientalische Sprachen. Damals waren aber Frauen nicht aufgenommen, nicht vorgesehen. Es gab eine sehr lange Zeit, wo Frauen in der Diplomatie, Doppelanführungszeichen, nur als Salonieren oder als Einflussnehmerinnen qua de facto vorgekommen sind, aber nicht qua Amt. Und wir haben uns darauf konzentriert, zu untersuchen, wann wirklich im bürokratischen, in der bürokratischen Struktur sozusagen der Einstieg passiert. Weil auch die Frage an uns gestellt worden ist, warum habt ihr nicht die Frauen in der Diplomatie früherer Zeiten behandelt? Genau aus diesem Grund, wir wollten das sozusagen strukturiert angehen. Die Konsularakademie als Nachfolgerin der Orientalischen Akademie späten 19. Jahrhundert hat ebenfalls noch keine Frauen aufgenommen. Das ist interessant zu sehen, das ist jetzt fast schon ein bisschen ein Spoiler, dass es kein Formalverbot gegeben hat, Frauen aufzunehmen, sondern faktische Verbote. In der Monarchie war das so, da gab es zwar schon Frauen im Dienst, allerdings als sogenannte Scheuerfrauen oder Kanzlistinnen, also in untergeordneten Tätigkeiten, untergeordnet in wichtigen Tätigkeiten, aber nicht im Konzeptsdienst. Voraussetzung war abgeleisteter Militärdienst und ein Studium der Rechtswissenschaften. Der Militärdienst war so eine Sache, aber das Studium der Rechtswissenschaften war Frauen verwehrt in Österreich bis 1919. Es gab in der Monarchie noch eine einzige Akademikerin im Personalstand als Akademikerin des Außenministeriums, des damaligen KK-Ministeriums des Kaiserlichen und Königlichen Hauses und des Äußern, wie es geheißen hat. Das war eine Ärztin im österreich-ungarischen Spital in Konstantinopel. Denn um 1900 wurde das Medizinstudium für Frauen geöffnet. Und sie konnte 1914 fix in den Dienst übernommen werden. Und die Frage, die ich mir schon gestellt habe auch, erst 1919 konnten Frauen die rechtswissenschaftlichen Studien in Österreich betreiben. Die Frage, hypothetische Geschichte, stellt sich, wäre das früher möglich gewesen, wären sie aufgenommen worden. Aber das ist, wie gesagt, hypothetisch. Es hat dann eben recht lang gedauert.
Wann gab es denn eigentlich die erste Botschafterin?
Kurz gesagt 1957. Die Konsularakademie, die auch in der Ersten Republik existiert hat und eigentlich relativ früh im internationalen Vergleich, nämlich schon 1925, 26 im Studienjahr Frauen als Hörerinnen aufgenommen hat. Das war erst die zweite Ausbildungsstation weltweit, die sowas angeboten hat. Da gab es Absolventinnen, aber die sind erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgenommen worden. Die ersten Frauen im höheren Auswärtigen Dienst, also in der obersten Dienstklasse, sind 1947 eingetreten. Und 1957 ist Johanna Monschein als österreichische Gesandte in Oslo beglaubigt worden. Und nur zur Erklärung sozusagen, die Gesandte war in dem Fall die höchstmögliche Rangstufe, da Österreich zu dem Zeitpunkt nur Gesandtschaften hatte, fast nur, und Botschafter erst später dazugekommen sind. Das heißt, die erste Missionschefin, wie wir das nennen würden, war die Johanna Monschein 1957. Und das ist für uns ein wesentliches, wichtiges Datum. Es gibt eine Biografie über sie von der Frau Dr. Stumpf, die auch Mitautorin sein wird von dem Upcoming Oeuvre sozusagen, wo das sehr gut ausgearbeitet ist.
Also dazu muss ich sagen,
Ingrid Köhn-Dursi.
Das ist natürlich, wenn man das hört, das ist schon irgendwo erschreckend. Aber es hat sich zum Glück sehr, sehr viel geändert und vor allen Dingen im Jahr 1993, als das Bundesgleichbehandlungsgesetz in Kraft getreten ist. Und ich hatte ja die Freude, 10 Jahre lang als Gleichbehandlungsbeauftragte für den gehobenen Dienst in der Arbeitsgruppe tätig zu sein. Und da hat man schon gesehen, dass eben viel mehr Frauen erstens einmal aufgenommen wurden und auch in Leitungsfunktionen gekommen sind. Als Beispiel darf ich nur erwähnen, ich habe kürzlich eine parlamentarische Anfrage gesehen und da waren die Bewerbungen für die Jahre 2000 bis 2002 angeführt. Und da gab es, glaube ich, von 20 Posten waren 8 darunter, wo sich keine einzige Frau beworben hatte. Nur Männer. Und auch viele andere, wo eben nur ganz wenig Frauen dabei waren.
Warum?
Weil die Frauen haben sich wahrscheinlich das zu wenig zugetraut. Beziehungsweise wurden sie auch nicht ermutigt, sich wirklich proaktiv zu bewerben. Und zum Glück, wir hatten eine sehr aktive Vorsitzende in der Arbeitsgruppe, die ist mittlerweile auch schon im Ruhestand. Und wir haben auch Veranstaltungen gemacht, um die Frauen, die Mitarbeiter, die Kolleginnen darauf hinzuweisen, bitte bewerbt euch, ihr könnt das. Wir sind genauso gut wie die Männer. Und ich muss sagen, das hat schon gefruchtet. Weil allein im gehobenen Dienst, also das ist das Höchste, was man machen kann, ist Generalkonsulin zu werden, also Leiterin eines Generalkonsulats. Und da gab es im Jahr, glaube ich, 1999, war die erste weibliche Nicht-Akademikerin, die Generalkonsulin in Shanghai wurde. Das war die Frau Weinberger.
Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Botschafterin und Konsulin?
Also das ist der Ausbildungsweg, ja. Botschafterin kann man werden, wenn man dem höheren diplomatischen Dienst angehört. Und Konsulin oder Generalkonsulin wird man, wenn man eben dem gehobenen Auswärtigen Dienst angehört. Also für den Höheren ist natürlich ein akademisches Studium erforderlich und auch das A prealabel, eine Aufnahmeprüfung im Außenministerium. Und für den gehobenen Dienst muss man ein Abitur haben, wobei heutzutage, ich war in der Aufnahmekommission auch, also fast jeder ein Studium hat. Ja. Und da ist man dann im gehobenen Dienst, kann man praktisch die Spitze der Karriere erreichen, indem man eben Generalkonsulin wird, beziehungsweise Referatsleiterin im Haus, in der Zentrale.
Frau Tögelhofer, Sie bewegen sich ja nach wie vor auf diesem Terrain. Was nehmen Sie denn eigentlich aus Ihrer Tätigkeit im Außenministerium mit?
Also,
was hat Sie geprägt?
Was hat mich geprägt, ist eine gute Frage. Also ich glaube tatsächlich so die Flexibilität, also dass man sich sehr schnell in verschiedene Themen mit einarbeiten muss. Und tatsächlich ein Aspekt ist wirklich diese Internationalität. Also man hat einfach sehr viel mit Partnern, manchmal auch mit den sogenannten schwierigen Partnern zu tun. Und was ich auch gelernt habe ist, also unter Diplomatie stellt man sich ja oft vor, das ist so Friedensverhandlungen und Friedenstruppen und diese ganzen Kernthemen von internationaler Sicherheit. Aber Diplomatie, das ist eben auch die internationale Kaffeehandelsorganisation und die Karawankentunnelkommission. Also die ganzen diplomatischen Beziehungen, die wirklich auch so im Alltag einfach gepflegt werden mit allen Ländern auf der Welt. Und dann natürlich auch nochmal die Beziehungen zur Europäischen Union, die auch nochmal wirklich speziell sind und dem Ganzen auch nochmal so eine gewisse Komplexität verleihen auch.
Ich finde das sehr interessant, was du gesagt hast.
Elisabeth Kornfeind.
Das führt mich eigentlich zu einem Strang, der sich mehr und mehr etabliert. Das ist die Female Diplomacy. Um es jetzt leicht zu erklären, das ist ein bisschen der andere Blickwinkel. Und ich glaube, es braucht gerade in der Diplomatie manchmal eine andere Sichtweise oder ein anderes Herangehen. Mir hat jemand mal berichtet, es gab Verhandlungen um Wasserrechte, Grenzverlauf, irgendwo in Afrika. Und die zwei Delegationen sitzen seit 3 Tagen und überlegen sich, wie man das regeln kann, wie man die Zugriffsrechte macht. Und dann sagt die Übersetzerin, wart ihr mal dort, den See gibt's nicht mehr. Das passiert in der Realität. Vielleicht nicht in diesem Umfang, aber es passiert. Und drum, wenn man das Gefühl hat, ich bin ganz blöd, wovon reden die eigentlich? Ich war ja dort, ich habe das gesehen. Das ist genau das, was man braucht. Und Frauen haben das vielleicht öfter als Männer. Männer haben das sicher auch. Aber diesen neuen Zugang oder diesen anderen Zugang, und der ist so wichtig. Und darum glaube ich auch, dass eine gute Balance zwischen Frauen, Männern, Experten in einem Bereich und Experten in einem anderen, dass die eigentlich die gute Diplomatie ausmachen. Und das ist für mich wichtig und darum finde ich das mit dem Herangehen auch sehr interessant, weil das zeigt genau das, das brauchen wir.
Und welche Eigenschaften brauchen Diplomatinnen noch, Ingrid Köndursi?
Die Offenheit ist sehr, sehr wichtig und wie ich vorher schon gesagt habe, ich finde Neugierde in gewisser Weise auch und auch eine Abenteuerlust. Zum Beispiel bei mir hat sich irgendwie so im Laufe der Tätigkeit eine innere biologische Uhr eingestellt, so alle 3 bis 4 Jahre. Macht man ein Feld, ja, beackert ein Feld, wie unsere frühere Sektionsleiterin immer Theresa Inschein gesagt hat. Und dann kann man das, dann möchte man wieder was Neues machen. Und man geht in ein anderes Land oder auch in der Zentrale. Ich war am Schluss relativ lange in der Zentrale, habe aber trotzdem in, ich glaube, in 14 Jahren 3 verschiedene Posten wahrgenommen. Die längste war dann in der Kultur, weil das natürlich besonders interessant ist und wenn man sehr viel Kontakt mit Menschen hat. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, Netzwerke. Also wie gesagt, man muss sich überall die Netzwerke aufbauen, wenn man in ein neues Land kommt, denn ansonsten ist der Anfang sehr, sehr schwer. Aber dann sieht man gleich, aha, wo geht's lang, mit wem kann man gut. Das erleichtert die Arbeit enorm und vor allen Dingen auch mit Frauen. Also diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
David Schriffel.
Die Botschafterin ist die Vertreterin des Staatsoberhauptes. Das ist wiederum eine Funktion. Und diese Funktion bedingt, dass sie in derselben Stellung ist wie jeder Botschafter. Das heißt, das ist sozusagen immer eine Frage der Sichtweise. Diese Durchsetzung ist wichtig und wird auch manchmal auch dadurch erleichtert, dass immer mehr Frauen international auch Botschafterinnen. Es ist nicht nur so, dass europäische Botschafterinnen in andere Kontinente gehen, es sind auch sehr viele ausländische Botschafterinnen in Wien akkreditiert bei internationalen Organisationen oder auch in Wien. Und da ist das Netzwerk dann auch möglich zu knüpfen. Und oft einmal würde es heutzutage wahrscheinlich schon so sein, dass wenn wir nur Botschafter hätten, das ein de facto ein Nachteil auch wäre.
Frau Tögelhofer, was würden Sie eigentlich den Neulingen als Rat mitgeben?
Ich glaube, ich würde mir meinen eigenen Kopf bewahren. Was ich interessant finde, als wir frisch von der Uni waren, wir waren ja voll mit diesen ganzen Theorien und Konzepten, wie internationale Beziehungen eigentlich funktionieren sollten. Und dann in der Praxis sieht man, wie es wirklich funktioniert. Und ich glaube, dass man gerade, wenn man neu ist in diesem Bereich, eigentlich ziemlich viel sieht und ziemlich viele Ideen hat. Und da würde ich sozusagen das, was man selber weiß oder selber kann, nicht unterschätzen, sondern ja, das einfach mit Praxis anreichern und eben versuchen, sich einzubringen und dann einfach schauen, wo es einen hinzieht und was für einen selber passt.
Und wie wird man nun Diplomatin? Die Frage geht an die Sektionsleiterin der Auslandskultur, Botschafterin Regina Russ.
In diesem Buch gibt es ein Kapitel, wo man ganz genau nachlesen kann, wie man sich bewerben kann. Es gibt unterschiedliche Aufnahmeverfahren für den höheren Dienst, für den gehobenen Dienst, für den mittleren Fachdienst. Und das steht alles ganz genau auch in diesem Buch. Und natürlich kann man sich jederzeit auch an die Personalabteilung wenden, Fragen stellen. Aber es stimmt schon, das Aufnahmeverfahren ist aufwendig und komplex.
David, wie sieht es aus mit der Sprache? Weil Französisch ist ja die Sprache der Diplomatie, oder? War es? Zum Teil ist es jetzt mit Englisch.
Das ist ein bisschen wie mit der Musik. Die Opern waren ja auch mal Französisch, dann Italienisch. Da gibt es immer Konjunkturen. Französisch war die Sprache der Diplomatie natürlich über lange Zeit. Und es ist zum Beispiel in den Akten auch sehr interessant zu sehen. Unsere Geschichte geht ja weit zurück. Und wir denken auch die Geschichte vor 1918, selbstverständlich, weil das unsere Partnerländer auch erwarten von uns. Und da wurden Briefe zwischen dem Staatskanzler und dem Souverän auch auf Französisch geschrieben. Die konnten beide gut Deutsch, aber sie haben aufgrund der Würde, der Gravitas, könnte man dann sozusagen sagen, auch Französisch geschrieben. Die Bedeutung des Französischen ist sehr stark zurückgegangen, wie wir alle merken. Es ist Voraussetzung bei der Aufnahme in den Dienst, aber Englisch ist die Lingua Franca geworden und es ist wichtiger, sozusagen Englisch gut und verhandlungssicher zu können, als wahrscheinlich Französisch. Aber es ist immer gut, wenn man es trotzdem hat.
Abschließend nochmals Regina Russ.
Wie gesagt, unser Buch zielt darauf ab, vor allem aktuelle Beispiele zu geben, zu zeigen, wie ist es wirklich, ist interessant für Männer und Frauen, die sich für den Beruf interessieren.
Regina Russ, Sektionsleiterin der Auslandskultur im Außenministerium und eine der Initiatorinnen des Buches Traumberuf Diplomatin. Lebensrealitäten zwischen Klischees und Verklärung. Ein Buch, von dem Außenministerin Beate Meindl-Reisinger im Vorwort schreibt, Zitat, es erzählt die Geschichte der Frauen in der österreichischen Diplomatie. Kritisch, differenziert, historisch fundiert. Bei der Buch Wien wurde es von Regina Russ, Elisabeth Kornfeind, Ingrid Köhn-Dursi, Theresia Tögelhofer und David Schriffel unter der Moderation von Isa Akbaba vorgestellt. Herausgeberinnen des Buches sind Sarah Ganster, Marina Hasiotis und David Schriffel. Im nächsten Kunst im Gespräch erzählt Sophie Reier über ihre Arbeit als Schriftstellerin und Musikerin. Auch sie war Gast in der Donaulausch. Auf bald, sagt Elisabeth Juliane Nöstlinger.